herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Adlerblick, dem Impulsgeber-Podcast für Unternehmer und Führungskräfte. Schön, dass Sie wieder dabei sind.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe des Adlerblick-Podcasts. Und auf die Ausgabe heute, muss ich sagen, auf diese Aufnahme, ich habe so richtig Lust. Ja. Und viele, die ja so auch ein bisschen meine Hobbys, so meine Interessen kennen, wissen, dass ich mich ja ganz viel mit Fußball auch beschäftige. Und ich habe heute Morgen erst wieder bei einem unserer Klienten gehört, bitte nicht ganz so viele Fußballbeispiele heute Morgen, aber womit kann man die Welt besser erklären wie mit Fußball? Und ein omnipräsentes Thema, was uns ja alle irgendwie permanent begleitet und ja auch gerade jetzt aktuell in Zeiten der Fußball-Weltmeisterschaft. Und ich freue mich heute, jemanden zu Gast zu haben, mit dem ich auch über Fußball reden werde, aber in einem ganz anderen Zusammenhang und vielleicht von einer Seite, wie man Fußball noch gar nicht so wirklich ja wahrgenommen hat. Und es soll aber nicht nur um Fußball gehen, sondern es soll um einen Menschen gehen, der eine ganz große Leidenschaft lebt, der sein Hobby ja zu dem gemacht hat, was er tagtäglich tut und sich auch mit dem Ganzen beschäftigt. Und ich freue mich auf ein mega, mega spannendes Gespräch und ich begrüße heute Fabian Ludwig, ja, in der heutigen Ausgabe und wer er ist und was er macht, ja, darüber werden wir gleich sprechen und ich wünsche auf jeden Fall allen, die das heute zuhören oder sich auch anschauen werden, weil ich kann es auch empfehlen, sich es auf YouTube anzuschauen, weil man wird Eindrücke gewinnen und Dinge sehen, die man natürlich dann, wenn man nur den Podcast hört, vielleicht so ein bisschen verloren gehen. Die, die es anschauen, wissen, warum ich das jetzt sage. Und jetzt aber ganz viel Spaß, ja, bei unserer heutigen Ausgabe. Ja. Lieber Fabian, es wird endlich wahr. Wir kommen zum Podcast zusammen und wir haben ja schon das ein oder andere Gespräch geführt, ja, in den letzten Monaten, muss man sagen, oder in den letzten anderthalb Jahren durch einen Mensch, der uns beide ja verbindet. Ja, wir werden das Rätsel nachher auflösen, wer das ist und bei wem wir da gerade reden. Und Fabian, dein Leben, deine Welt ist der Fußball, aber von einer ganz anderen Seite, das werden wir gleich erörtern. Und jetzt muss ich natürlich schon mal gleich sagen, Fabian Ludwig, dein Name, da werden dich viele vielleicht auch gar nicht unter den Namen wirklich kennen. Wenn ich aber jetzt sage, wir reden heute hier mit Borsti, ja, dann wird es auf einmal schon ganz andere Strahlkraft bekommen, weil man muss jetzt sagen, also in Dortmund oder auch in der deutschen Fußballszene bist du ja mittlerweile eine Marke, ein Star. Ich weiß gar nicht, wie du es selbst bezeichnest, wie du es auch wahrnimmst. Und jetzt weiß ich natürlich auch, dass du ein sehr demütiger Mensch auch bist und nicht jemand bist, der da auf dicke Hose macht und da groß auf die Kacke haut. Aber es hat ja schon mittlerweile eine Dimension bekommen, die ist schon krass, wenn ich es mal so sagen darf. Ja. Und deswegen, wie es dazu gekommen ist und warum das so alles, ja, letztendlich diese Strahlkraft jetzt auch mittlerweile erlangt hat, da freue ich mich ganz viel heute von dir zu erfahren. Deswegen, lieber Fabian, oder soll ich Borsti sagen? Sag mir, wie du dich wohl fühlst oder ansprachst. Okay, dann erzähl uns erstmal, wer du bist und ja, wie es mit dem ganzen Thema losgegangen ist. Dir ist das Wort.
Jawohl, Andreas, erstmal vielen Dank, dass ich auch dabei sein darf. Ja, uns beide verbindet vielleicht auch der Heimatverein hier vor der Haustür. Ich habe früher für den TSV 4 Münden Schräufer Fußball gespielt.
Was gibt's Schöneres?
Ich war damit im Sportverein verwurzelt, daher schon ja von klein auf fußballaffin, war damit drin. Freundeskreis gab es nichts anderes. Und parallel dazu hat mich mein Papa dann kurz vor meinem 7. Geburtstag mit ins Westfalenstadion zu Borussia Dortmund genommen. Heimspiel gegen Kaiserslautern, Saison 89-90. 1-1 war das damals. Und da hatte ich noch Angst vor der Südtribüne, beziehungsweise ich kann mich noch an das Spiel erinnern, nicht an das Spielgeschehen an sich, aber das, was auf den Tribünen los war. Wir hatten Plätze hinter der Trainerbank und für mich war dann diese Atmosphäre. Ich kann mich noch daran erinnern, es war warm, die Hände, so dieses rhythmische Klatschen und das hat sich bei mir eingebrannt. Ich fand es aber eher durch die Lautstärke für mich als Sechsjährigen, ich fand es eher unheimlich. Und man hat meinen Papa schon vor der Halbzeitpause gefragt, wann wir denn wieder nach Hause fahren. Aber irgendwie hat es Faszination ausgelöst, dass immer, wenn wir im Ruhrgebiet oben, wir haben Verwandtschaft im Dortmunder Raum, wenn wir da waren und sich dann die Möglichkeit mal gegeben hat, naja, mal ein Training zu verfolgen und dann konnte man hinter der Südtribüne, wurde damals noch, einfach auf dem Rasenplatz, heute ist das ein Schwimmbad, konnte man an der Seitenlinie stehen, da rollt man Ball irgendwie beiseite von Stefan Chapuisat und man kickt mal eben, weil es ja konnte auch den Ball zurück und dann Ja, und danach das Wochenende waren wir dann halt nochmal beim Fußball und dann sah es schon ganz anders aus. Und dann ist so irgendwie dieser Funke Borussia Dortmund übergeschwappt. Auf einmal war es dann auch eine Faszination. Und ja, gleich nach diesem Training natürlich vorne an der Strobelallee, da ist heute das heutige Strobels drin, Gastronomiebereich. Und da war früher Geschäftsstelle, ein kleiner Fanshop. Dann musste natürlich die ersten Fanartikel gekauft werden und dann gleich im Kinderzimmer dekoriert werden. Und dann ging es so langsam los, diese Faszination. Und das war in meinem Leben eigentlich immer so, wenn ich irgendwas angepackt habe. Wenn die Faszination dahinter ist, dann richtig. Oder es war mir dann auch manchmal mehr oder weniger egal. Aber wenn richtig, dann richtig. Und an Borussia Dortmund ist das halt so hängen geblieben. Mein Papa wollte es, glaube ich, ursprünglich so gar nicht. Also nicht, dass er es nicht wollte. Aber zumindest war es so nicht geplant. Mein Papa war Fan von Hertha BSC. Berlin wäre vielleicht ein bisschen.
Das ist ja auch kurios. Okay.
Genau, also er hatte halt Sympathien für Borussia Dortmund, aber ich sag mal, sein Herz schlägt halt für Hertha BSC. Aber da wir die Verwandtschaft in Dortmund haben und das Westfalenstadion demnach auch eher vor der Haustür war, wie das Olympiastadion in Berlin, haben wir halt dann diese regelmäßigen Ausflüge oder zur Verwandtschaft dann immer mal mit BVB im Stadion, Trainingsgelände, einfach nur mal vom Stadion gucken, auch die Umbauphasen einfach immer mal vorbeigefahren, weil es auf der Strecke lag. Und ja, dann bin ich daran hängen geblieben. Das war tatsächlich mal der erste Schritt zu Borussia Dortmund.
Aber jetzt bei vielen Jungs ist ja natürlich ganz genauso. Also die Geschichte können ja bis dahin jetzt ganz, ganz viele erzählen, logischerweise, wie man die Liebe zu seinem Verein ja auch gefunden hat. Und ja, aber bei vielen ist es ja dann so, dass ja, ich meine, DSV Vermittenschräufer, muss man kurz sagen, die heutige SGE da, der Verein, der uns, das wussten wir aber gar nicht, natürlich vorher auch zu der Zeit, der uns beide auch verbindet, weil ich natürlich auch viele Jahre in dem Verein gearbeitet habe und den Verein dann auch die SGE da ja auch mit gegründet habe und so. Also von daher auch spannend, dass wir da wieder quasi so eine Verbindung auch haben. Und aber dann wäre ja eher so der zündende Moment eigentlich gewesen, dass du selber sagst, ich will Fußballprofi werden und ich will selber als Fußballer da möglichst das Maximale rausholen. Ich meine, das ist ja das, was eigentlich so in jedem Kind ja dann normalerweise abgeht, dass man selbst ja eigentlich der sein will, der auf dem Platz steht. Wie ist es dann bei dir eigentlich zu dieser Fan-Dynamik gekommen? Wie ist auf einmal dieses Fan-Sein so entstanden mit dem, was ja da passiert ist?
Ja, sehr tolle Steilvorlage. Es gab tatsächlich diese Parallelen zum Fußball-Profi werden wollen. Ich habe es mal damals verglichen mit Lars Ricken, nur dass er eben alles richtig gemacht hat und wahrscheinlich um Welten besser Fußball spielen konnte. Tatsächlich war es so, ich habe die Jugend durch Fußball gespielt, selbst als wir im Dorfverein nicht mehr genug Mitspieler waren, weil je älter man wird, desto mehr Leute fallen aus der Mannschaft raus oder verlieren das Interesse. Und aber auch über die Spielgemeinschaften hinaus ging es dann bis zur A-Jugend. Und bei der A-Jugend war es dann so, von den Fähigkeiten her, ich habe nie in den besten Mannschaften gespielt, aber wir hatten 2, 3 gute Spieler, die dann auch zu diesen Bezirkstrainingen und Kreismeisterschaften und sowas durften und auch überregional. Da muss ein Hessenteam gegen Nordrhein-Westfalen spielen in Marsberg. Und da war ich dann halt auch mit dabei. Hatte auch tatsächlich mal war ein dummer Zufall, aber durfte auch mein A-Jugendtraining. Das war aber nur so aus wirklichem Zufall halt bei Borussia Dortmund damals im Höschpark mal mitmachen. Und dann gab es halt diese Parallele zu Lars Ricken. Das war auch so, wenn ich mit meinen Eltern am Trainingsgelände war und auf einmal fährt ein Auto vor und der 16-jährige Lars Ricken wird auf einmal rausgelassen und der kam halt gerade aus der Schule und kommt halt zur Nachmittagstrainingseinheit, wo man auch denkt, wow, oh, wenn du das so hinkriegst. Und aber gut, das hat von den Fähigkeiten her bei mir nicht gereicht. Ich habe auch mit der A-Jugend dann selber das Fußballspielen abgeschlossen. Wir hatten dienstags, donnerstags immer Training auf dem Dorfsportplatz. War ich regelmäßig da. Ich behaupte mal, ich war derjenige, der am meisten mit Anwesenheit geglänzt hat, aber die meisten Fehlzeiten hatte, weil am Wochenende, wenn wir selber unser Punktspiel hatten, ja, das war dann schon so meine erste Saison mit Borussia Dortmund halt unterwegs zu sein. Und dann habe ich in der Folgesaison dann tatsächlich auch meine eigenen Fußballschuhe an den Nagel gehangen, weil es bringt nichts, wenn sich ein Team auf einen verlässt. Man ist immer beim Training, aber dann, wenn es zum Einsatz kommt, bist du nicht da, weil du bist mit Borussia Dortmund unterwegs. Und dann musste ich mich irgendwie entscheiden. Und dann ist der Weg bei mir halt eben, ja, im Sinne von Borussia Dortmund ausgefallen, da dann halt eben mitzufahren. Also es fing ganz harmlos an, sag ich mal.
Ja, und dann, ich meine, es fahren ja bei den Spielen ja viele Fans mit. Ja, also bei euch sind es ja, oder bei Dortmund sind es ja in der Regel 10.000, 12.000 Fans, die da den Verein begleiten zum Auswärtsspiel oder noch mehr sogar. Und aber du hättest jetzt einer unter vielen sein können und wir würden den heutigen Podcast nicht aufnehmen. Also von daher ist ja dann irgendwie schon was ganz Besonderes passiert. Wie bist du zu Borsti geworden? Was ist da, wie ging es da weiter?
Ja, okay, dann erst kurz zur Besonderheit. Das fing natürlich schon in den Zeiten an, wo ich keinen Führerschein hatte. Und hier aus unseren Gefilden, wir haben ja 135 bis 140 Kilometer bis zum Westfalenstadion. Es war tatsächlich so, ich bin aus einem Schülerpraktikum. Freitags habe ich mich vorher beim Chef abgemeldet, gesagt, ich habe noch einen wichtigen Termin. Ich hatte einen wichtigen Termin. Borussia Dortmund hatte ein Auswärtsspiel auf der Bielefelder Alm, Freitagabendspiel. Ich hatte mir als Schüler ohne Führerschein, ohne meinen Eltern was zu sagen, einen Plan ausgeheckt, wie ich von Frankenberg über Buslinien bis Winterberg komme, wo wiederum andere Personen ist, über die ich telefonischen Kontakt über Stadionzeitung hatte, die mich wiederum ein paar Orte mitnehmen konnten, die dann, wo ich dann wusste, ah, da ist eine Clique und die fährt nach Bielefeld und dass ich mich dann halt so durchgefuchst habe. Und das gab es auch mit Heimspielen so, ohne Führerschein durchzukommen. Und dann habe ich mir hier in der Region auch über Fürmünden und Schreufer und Sportverein, glaube ich, auch schon ein bisschen Namen gemacht, weil ich damals gesagt habe, ja, es ist vielleicht nicht einfach, schon an Tickets von Borussia Dortmund zu kommen. Aber wenn ich das irgendwie schaffe und man hält den, oder man hat, bei mir war es so, ich hatte die ersten Kundennummer bei Borussia Dortmund, obwohl ich nicht volljährig war, und hat es aber tatsächlich hinbekommen, regelmäßig Tickets zu bekommen, wenn es nicht gerade das Heimspiel gegen den FC Bayern war. Und habe hier Leuten im Umkreis gesagt, wollt ihr zu Borussia Dortmund? Ich besorge euch die Tickets, aber Bedingung, ich sitze bei euch mit dem Auto. Und das habe ich tatsächlich dann meine erste Saison bis auf ein Mittwochabendspiel gegen 1860 München, habe ich von 17 Heimspielen alle 16 geschafft. Und so dieses Erreichen, also ich habe in der Schule nicht wirklich geglänzt. Ich war zwar auf der Burgwaldschule Schulsprecher und das, weil ich vielleicht eine Ausstrahlungskraft hatte, aber das hat sich nicht auf den Unterricht widergespiegelt. Deswegen hatte ich zu Hause oftmals Differenzen, aber ich habe gemerkt, so dieses Durchsetzungsvermögen, wenn du was willst, packst du es. Und das war halt eben auch so, ja, kam gerade so durch dieses, naja, das macht halt keiner in diesem Alter, sich zu Hause rausreißen und dann gerade, naja, freitagsabends, wenn ich aus Bielefeld nicht zurückkomme, wie soll ich das meinen Eltern beibringen oder holen die? Ja, die hätten mich wahrscheinlich schon geholt, aber diese Dinge, die halt nicht ganz normal waren, weil normalerweise war ich halt zu Hause meiner Meinung nach schon anständig, gut erzogener Bursche, aber da, das hatte mich einfach schon gepackt und eigentlich nur, weil ich Berichte über andere in Stadionzeitungen gelesen habe. Es gab diese Fanmagazine damals, die Borussia Live zum Beispiel, kam einmal im Monat freitags raus und dann konnte man diese Fangeschichten lesen und auch Kontakte zu anderen knüpfen. Damals, das lief über Telefon. Ich habe manchmal nach der Schule 6 bis 8 Stunden bis Mitternacht dann am Telefon gehangen, mit anderen Fans telefoniert und die Kontakte bestehen heute tatsächlich noch, auch zu anderen Fanszenen. Und dann war es eigentlich nicht der Fußball oder Statistiken oder das, was mich fasziniert hat, sondern dieser Zusammenhalt bei Borussia Dortmund und sowas, was daraus wird, wie viele Menschen darunter sind. Aktuell, ich habe im Smartphone 1400 Fußballkontakte, die einfach über die Jahre entstanden sind, die man so mitnimmt und die man pflegt und hält. Und eigentlich ist es das, was wir als Fans, sage ich mal, rausmachen, was halt diesen Verein ausmacht, was aber, ich denke mal, bei jedem anderen Verein die Fanszene ganz genauso fühlt. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, bei Borussia Dortmund sind wir was Besonderes, sondern das ist wahrscheinlich in München, in Gelsenkirchen und bei Borussia Mönchengladbach auch dasselbe.
Wie viele Jahre machst du das jetzt? Und vor allen Dingen, ich habe ja auch gehört, du hast wie viele Jahre kein einziges Spiel von Borussia Dortmund verpasst? Da gibt es ja, glaube ich, auch eine sehr kuriose Zahl, oder?
Ja, ist richtig. Also erstmal angefangen, dass ich erstmal mitgenommen wurde. Das war halt kurz vor dem 7. Geburtstag, mit dem 6. Lebensjahr. Dann die 90er durch, immer mal so, wie es passte. Bundesligaspiele, auch mal auswärts. Ruhrstadion Bochum, super, wie das kleine Westfalenstadion damals. Deswegen bin ich auch gerne im Ruhrstadion in Bochum und habe da so eine kleine Liebe. Auch Bielefelder Alm, klein, kompakt. Dann, dass ich regelmäßig Gast auf der Südtribüne war, war eigentlich ab dem Abschiedsspiel von Michael Zorc. Das war in der Sommerpause 1998. Ja, 1998 oder Saison 98, 99. Also zumindest ab diesem Spiel. Und dann habe ich mich die Saison so, ich sag mal, durchgeschnurrt. Und dann hatte ich tatsächlich die Möglichkeit über einen BVB-Fanclub, Schwerte Ärgste, da bin ich heute noch stolzes Mitglied, alles Kundenträger, und da habe ich die Möglichkeit bekommen, über eine weitere Person, die ihre Dauerkarte für die Südtribüne Block 13 abgegeben hat, dann ab dem Moment direkt eine Dauerkarte zu bekommen. Und das war natürlich das größte, Südtribüne Block 13, Epizentrum, mittendrin zu sein und da aufzuwachsen. Und die um dich rum, das könnten alles deine Eltern sein, sind es aber nicht. Und wie die sich da benehmen und was da abläuft, und man kommt nachher nach einer Bierdusche da aus Block 13 rausgelaufen. Als Jugendlicher macht das was mit einem. Und das hat diese Faszination halt, ja, nochmal gepusht. Dann kam das Jahr 2001. Da habe ich eine eigene Fangruppe mitgegründet. Das waren die Bierstadt-Supporters. Wir waren 4 Mitglieder aus 4 umliegenden Ortsteilen. Das waren Münden, Neukirchen und Gottelsheim kamen noch dazu. Das heißt, wir waren zu viert und sind aus diesem lockeren Spruch entstanden, naja, wir fahren heute nach Dortmund, um Dortmund, die Bierstadt, um die Bierstadt zu supporten. Daraus sind die Bierstadt-Supporters halt entstanden. Und das war am 2. März 2001. Das heißt, März, die Saison ging nicht mehr lange. Dann haben wir uns aber direkt verabredet. Nächstes Spiel fahren wir auch. Da kam direkt noch das letzte Derby im Parkstadion. Da waren wir dann als Gruppe mit dabei. Und dann kam das Ganze so ins Laufen. Das war ab der Folgesaison. Das war dann auch, dann fing diese Allesfahrerei direkt an. Also man will kein Spiel verpassen und dann alles mitnehmen. Und dann ging es eigentlich auch los. Da fehlte dann halt noch ein Spiel gegen, ich glaube, das war Energie Cottbus damals im Dezember wegen Glatteis oder irgendwas. Zumindest sind wir da nicht angekommen. Und aber der Folgesaison hat es dann funktioniert und das war dann bis zu Corona. Also ich habe eine Statistik für mich geschrieben, zumindest waren es exakt 17,5 Jahre, wo ich halt kein Pflichtspiel von Borussia Dortmund verpasst habe.
Unfassbar. Kein Pflichtspiel. Das heißt, Heimspiel.
Also ich habe den 34er vollmacht, wo viele sagen, wir machen den 34er oder ich will den 34er schaffen. Heute geht das gar nicht mehr, weil wir mit der Fanszene das Auswärtsspiel in Leipzig boykottieren. Da geht halt eigentlich nur noch ein 33er zu schaffen.
Spannendes Thema schon. Ich würde gleich gerne mal drauf eingehen.
Ja. 8 Jahre gab es davon, wo ich es auch geschafft habe, halt die Testspiele mitzunehmen. Also sprich mit Trainingslager und Testspiele, auch wenn sie jetzt halt nicht in Deutschland waren, irgendwo auf die Nachbarländer verteilt, die halt alle mit durchzuziehen. Aber irgendwann wurde der Rhythmus während der Ausbildung dann auch zu hart. Wenn man freitagabends war ein A-Jugend-Nachholspiel, samstags bei den Profis, Sonntag bei den Amateuren, Montag war dann nochmal irgendein Testspiel und Dienstag noch ein Nachholspiel, auch nochmal Amateure. Irgendwie so, also es war eine Folge zumindest von 5 Tagen und 5 Spiele. Und ich hatte ja damals Ausbildung hier in Frankenberg bei einem Fertighaushersteller und musste zwischen den Schichten springen. Ich hatte nicht dafür frei und bei dem 5. habe ich es nicht mehr geschafft. Also ich glaube, das war, glaube ich, ein Profi-Testspiel gegen Hamborn. Zumindest sollten da auch Stehplätze 18 Euro kosten oder mehr. Also zumindest war es zu teuer. Es war teurer wie ein Ligaspiel. Dann noch die Spritkosten dazu. Wo ich dann gedacht habe, so ist eigentlich auch eine Frechheit. Aber ich konnte auch nicht mehr. Ich habe unter Schlafmangel gelitten und dann diese Touren immer alleine und das gerade so als Führerschein-Neuling. Das hat halt nicht ganz so funktioniert. Und dann damit ist diese Serie mit diesen 7, 8 Jahren alles gesehen zu haben. Also inklusive Testspiele. Das konnte auch ein Anteil ja der EFES Cup oder
Europa.
Trainingslager in La Manga, in Marbella, in Jerez.
Es war einfach alles dabei. Also auch Europareisen waren dabei, um das nochmal ganz klar zu unterstreichen. Genau. Also alle Europaspiele gesehen.
Ja, richtig, genau. Das war auch so der erste Anreiz, rund ums eigene Land, in jedem Land mal ein BVB-Spiel gesehen zu haben. Dann waren natürlich auch Kuriositäten dabei, wo keine Statistik, sondern eher die Geschichten drumherum halt interessant sind.
Ich kenne ja von dir schon viele Geschichten, ja, die auch wirklich so spannend sind, also unfassbar spannend sind. Auch deswegen, ich weiß gar nicht, wie viele Podcast-Folgen wir noch aufnehmen wollen, um das alles zu beleuchten, ja. Aber Fabian, du hast ja jetzt mittlerweile eine ganz andere Ebene, wie du da auch im Verein agierst und wie du auch wahrgenommen wirst. Also jetzt muss man noch mal sagen, das hast du ja noch gar nicht. Deine Fahne, deine Borsti-Fahne hängt überall. Also deine Borsti-Fahne, die kennt man und das ist eine Marke, das ist Kult, ja. Das hat einen Status, ja. Also erzähl uns darüber was.
Ja, okay. Ich bin eben auf der ersten Frage, woher kommt eigentlich Borsti, ein bisschen ausgewichen. Das lag nämlich genau zwischen dem ersten Interesse oder mit dem Papa durch die 90er fahren. Und dann mit den Kumpels selber durchzustarten. Genau in dem Zwischenraum ist nämlich der Spitzname entstanden. Das hing zusammen mit unserem Champions League-Finale 1997 gegen Juventus Turin in München. Und an dem Tag hatte ich, das war damals ein Mittwoch, untypisch, heute ist es ja immer am Wochenende, damals war das ein Mittwoch. Und die Friseuse hier bei uns im Ort, die hat sich immer geweigert, die Haare so sehr kurz zu schneiden, dass du eine sportliche Frisur mit Blusen trägst. Aber immer so 2 Zentimeter lang und dann kommt die nur alle 2 Monate. Und dann hatte ich immer sehr lange Haare und das hat mir nicht gefallen. Ich wollte die gerne ein bisschen kürzer. Und da hat sie gesagt, so, nee, ganz so kurz kannst du es halt nicht machen. Und dann habe ich mir halt in Frankenberg in der Stadt für 9 Mark, also eine ganz billige eigene Haarschneidemaschine gekauft, mit verstellbaren Aufsätzen. Und die habe ich an der Seite angesetzt und wollte dann diesen 1 Zentimeter Schnitt machen. Und auf einmal klickte dieser Aufsatz rein. Und ich war halt bei 1 Millimeter und einmal oben durch und dann mussten halt die Haare komplett runter. Mein Papa hat auch nur gesagt, wie siehst du denn aus? Jetzt alles einmal runter, das muss gleichmäßig wachsen. So können wir es nicht lassen. Du kannst auch so nicht mit einer Kappe in die Schule gehen. Runter damit. Und Ja. Und bei diesem Phänomen hat mich dann ein Kumpel im Klassenraum darauf angesprochen, oh, das ist aber Borstig, du Borsti. Indem er mir Haare strich. Der Name Borsti kam zu der Zeit noch durch den Werner-Film, war der so ein bisschen gepusht. Werner Beinhart, und dann hat er Borsti, das Hausschwein. Daher war dieser Name auch in aller Munde zu der Zeit. Und er dann so, oh, das ist aber Borsti, du Borsti. Und daher kam halt der Name. Und der wurde halt in der Schule, weil ich auf der Burgwaldschule zum Schulsprecher gewählt wurde. Und dann wurde ich auch überall mit Borsti vorgestellt, wenn es in die Klassenräume reinging. Das heißt, es kannten mich über 900 Schüler unter dem Namen Borsti. Da hatte ich den Sportnamen weg oder den Spitznamen weg. Und wenn wir mit dem Sportverein unterwegs waren, auf den Dörfern haben gegen andere Vereine gespielt, da wusste dann auch jeder, ja, das ist der Borsti. Und, aber das hatte ja mit Borussia Dortmund noch nichts zu tun. Dann 2001 wurden halt durch uns vier die Bierstadt-Supporters gegründet und ich war halt ab Ende der 90er stolzes Mitglied beim BVB-Fanclub Schwerte Ärgste. Beide BVB-Fanclubs haben damals wie eine gelbe LKW-Plane gehabt, wo ihr Schriftzug drauf war. Und Borussia Dortmund hat erste Runde DFB-Pokal 2002 bei Concordia Irhoven in Ostfriesland gespielt. So, jetzt musste Fabian mit Wochenendticket nach Ostfriesland kommen und habe ich gedacht, was machst du denn jetzt? Mit zwei schweren LKW-Planen bis da hochreisen, mit zig Umstiegen, nachts keine Ahnung, wie ich nach Hause komme und zwei schwere LKW-Planen dabei. Das funktioniert nicht, aber ich wollte irgendwie, naja, schon zeigen. Meine Mama hat immer gesagt, na, ich sehe ja, wenn deine Fahnen hängen oder du hängst Schwerte Ärgste auf oder Bierstadt-Spot ist, wenn irgendeine Fahne, Fanclub-Fahne hängt, Gruppenfahne hängt, dann bist du zumindest gut angekommen. Da ich donnerstags bei uns hier im Ort in der Textilfabrik nach der Schule immer einmal in der Woche gearbeitet habe, konnte ich mir ein bisschen Geld verdienen, was ich wiederum am Wochenende ausgeben konnte. Und da kam irgendwann oder beziehungsweise genau vor diesem Spiel eine gelbe Stoffrolle rein und die wurden immer abgekappt seitlich und das, naja, die Reste oder wenn es schräg abgeschnitten war, wurde halt eben in den Müllcontainer geworfen und dann habe ich denjenigen, der es gewickelt hat, halt gefragt, ob dieser Abfall, der in die Mülltonne fällt, ob der nicht vielleicht so 4 Meter lang sein könnte. Und dann, so wie er es dann abgeschnitten hat, großzügig wie er war, waren das dann 4,50 Meter oder sowas. Und bei uns hier im Ort wurden für Autositzbezüge, für die Rückseiten von Beifahrer- und Fahrersitz, diese schwarzen Stoffe, die dahinter genäht werden, die kommen bei uns hier aus dem Ort und da fallen auch jede Menge schwarze Stoffabfälle an. Und dann kam mir die Idee, wenn ich am Samstag nach Irhove zum Pokalspiel nicht diese beiden LKW-Planen mitnehme, dann nehme ich diesen gelben Stoffabfallfetzen mit und dann habe ich zu Hause bei meinen Eltern am Drucker eine Excel-Tabelle gemacht. Da habe ich dann in einer gut lesbaren Schrift den Schriftzug Borsti draufgelegt, habe den in der Excel-Tabelle so groß gezogen, bis er 4,50 Meter lang war, ausgedruckt, alle die noch 4 Seiten aneinander geklebt, auf die schwarzen Stoffe ausgeschnitten. Dann freitags mit der Nähmaschine bis spät nachts draufgenäht, Samstag das Ding so in den Rucksack gepackt und mit Klebeband in Irhove so über die Werbebande hinter das Tor geklebt. Das war das erste Mal Borsti-Fahne. Eigentlich nichts Besonderes. Wir hatten danach Spiele, Heimspiele, selbst auf der Südtribüne, nicht vorne vor, einfach am Zaun, wo wir stehen, an den Zaun geklebt, die Leute stehen daneben, sieht man überhaupt nicht. Kein Problem gewesen. Wir spielen im Bochumer Ruhrstadion, irgendwo in die letzte Ecke geklebt, die Fans stehen davor, sieht man nicht. War auch egal. Und so ging das. Eine Saison, noch eine Saison, das Ding war ja klein, ich konnte das hier irgendwo gefühlt in Jackenärmel stecken und dann überall einfach hinhängen, bis die Leute dann so nach und nach gesagt haben, das haben wir doch da vor Anpfiff schon mal gesehen, bis die Leute verstanden, das haben wir aber auch da gesehen, das haben wir hier gesehen, da gesehen und dann wurde das immer mehr. Und dann, bis ich dann gedacht habe, naja, dann hängst du es vielleicht ein bisschen, mal ein bisschen höher, nicht, dass die Leute immer direkt vorstehen, höher, dann ist es sichtbarer. Oder hängst du es auch mal außen vor dem Block, früher gab es sowas wie Zaunfahnen, glaube ich ja nicht. Und dann nahm das so seinen Lauf, dass mich immer mehr Leute darauf angesprochen haben. Und bis ich dann auch gedacht habe, okay, dann, naja, du kannst es ja auch vor dem Block auf die Tatanbahn legen oder auch, wenn du pünktlich da bist, so war es halt früher, wer zuerst kommt, hängt seine Fahne vorne an den Zaun. Heute ist das reserviert für die Ultraszenen, ist auch genau richtig so. Da stehen bis zu 450 Leute, sage ich mal, hinter einer Fahne. Die müssen auch so vertreten sein, das sehe ich vollkommen ein, da darf keine Einzelfahne mit meinem Spitznamen hängen oder so. Ja, aber in dem Sinne, so ist dann über die Jahre, also quasi erstmal diese Borsti-Fahne aufgefallen und fielen nur die Fahne und kannten ja mein Gesicht jetzt so gar nicht dazu. Aber ich sag mal, das war jetzt der erste Schritt, dass die Fahne Borsti bei Borussia Dortmund so ein oft dagewesenes Bild dargestellt hat, jetzt gerade bei Auswärtsspielen, wenn es ist ja auffällig, bei jedem Spiel irgendwo an der Eckfahne oder überall hinterm Tor taucht auf einmal diese Fahne auf. Also das wurde dann schon zum Kult, ohne dass irgendjemand wusste, wer überhaupt dahinter steckte.
Werbung.
Das Thema Krankentagequote in Unternehmen beschäftigt uns sehr. Und wir haben durch unsere Leitbild- und Kulturprozesse und natürlich durch integrative Führungsprozesse bei CIC ganz, ganz stark den Fokus darauf, wie man eine Krankentagequote im Unternehmen nach unten bekommen kann. Und dass eine Krankentagequote natürlich viel mit Führung zu tun hat, darüber sind wir uns einig. Dass aber eine Krankentagequote natürlich auch tatsächlich medizinische Gründe ja auch haben kann und vor allen Dingen natürlich auch immer mehr psychische Thematiken die Ursache für Krankentage sind, das können wir natürlich nicht wegreden. Und ich habe hier vor einigen Jahren jemanden kennengelernt, den Benjamin Schwarz von Doktor, der hier eine absolut ja, sensationelle Lösung entwickelt hat, weil es scheitert ja in unserem Gesundheitssystem natürlich immer wieder daran, dass die Mitarbeiter, wenn sie etwas haben, nicht kurzfristigen Termin kriegen beim Facharzt. Und das heißt also, ich brauche einen Termin für ein MRT oder ich brauche einen Termin beim Zahnarzt oder beim Orthopäden oder sonst irgendwo und nicht nur für mich selber, sondern ich brauche vielleicht diesen Termin für meine Eltern, weil ich meine Eltern betreue und in dem Moment, wo da etwas ist und meine Eltern Hilfe und Unterstützung brauchen, kann ich selber natürlich nicht mehr an die Arbeit gehen. Oder wenn es auch der Partner ist, der Lebenspartner, Partnerin ist oder die Kinder, bin ich letztendlich als derjenige, der vielleicht hier auch gefordert ist, nicht in der Lage, ja, dann auch in die Firma zu gehen. Und nicht alle können remote arbeiten oder ich bin dann wirklich auch Tage beschäftigt, weil ich mich darum kümmern muss. Und deswegen, was natürlich hier zählt, ist Geschwindigkeit. Also wie schnell bekomme ich einen Termin beim Facharzt? Und das hat Doktor hingekriegt. Und ich konnte das am Anfang überhaupt nicht glauben, ja, dass es möglich ist, dass Menschen, egal wo die in Deutschland unterwegs sind, und wir haben ja auch Unternehmen, wo die Mitarbeiter an anderen Standorten sind, also der Sitz der Firma ist in Hessen und der Mitarbeiter ist auf einmal in Bayern und ist da ein paar Tage im Einsatz und jetzt braucht er einen Termin beim Zahnarzt und ist aber gerade in München. Doktor kriegt das hin. Und nicht nur, wenn es um die Fachärzte geht, sondern wenn es auch um psychologische ja, Betreuung geht, ist genau das Gleiche. Doktor schafft es in kürzester Zeit, bei einem entsprechenden Therapeuten in der Nähe einen Termin hinzubekommen. Und deswegen alle unsere Unternehmen, ja, wie gesagt, ich konnte selber es gar nicht glauben, dass es funktioniert, aber alle Unternehmen, die mit Doktor zusammenarbeiten, bestätigen, dass es funktioniert und dass es auch Rieseneffekte bringt. Und ja, Doktor bietet nicht nur die Hilfe an und unterstützt, sondern es gibt auch entsprechende nachher anonyme natürlich, ganz klar, Auswertungen, wie viele Kontakte aus dem Unternehmen da auch eingegangen sind, was damit passiert ist und so weiter. Und man sieht natürlich hier auch die Wirksamkeit. Und von daher, ich kann es nur aus besten ja, Erfahrungen heraus empfehlen, sich mal mit dem Benjamin Schwarz in Verbindung zu setzen. Und Benjamin ist ja auch oft bei unseren Veranstaltungen mit dabei. Wir machen auch Roundtables zusammen zum Thema Mehrwert Mensch, gerade jetzt auch wieder in den letzten Tagen. Und deswegen, es lohnt sich auf jeden Fall, hier mal ein Gespräch zu führen und ja auch mal auszuloten, wie weit man selbst mit Doktor arbeiten kann. Unsere Klienten empfehlen es auf jeden Fall. Ich höre nur positive Reputationen da, wo Doktor hilft und unterstützt.
Werbung Ende.
Das war ja dann, so muss man sagen, ja, der Start des ganzen Weges. Und dann hat's ja, ist es ja sehr intensiv weitergegangen. Ich meine, du hast ja mittlerweile, ich weiß ja, wer so alles in deinen Kontakten steht und mit wem du sprichst und wie eng du auch an der Mannschaft dran bist und was du da so alles mitbekommst und wo du eingeladen wirst. Ich bekomme sie aber sehr eng mit auch. Ja. Wie kam das dazu? Wie bist du auf einmal da so, ja, so präsent geworden? Du bist ja, ja, wie gesagt, eine Institution beim BVB.
Ja, da muss ich tatsächlich sagen, das ist auch wahrscheinlich nur der Fahne geschuldet, weil es gibt viele andere treue Fans, genauso wie ich, die über die Jahre genau dasselbe machen, auch regelmäßig dabei sind, hängen aber nicht ihre Fahne auf und sind daher nicht so greifbar. Aber das gibt mir auch andersrum wieder den Kick, möglichst bei Spielen dabei zu sein, wo jetzt andere sagen, das ist doch gar kein Muss. Ich muss jetzt nicht nach Singapur zum Testspiel fliegen. Ich muss nicht nach Tokio, nach Osaka zum Testspiel. Und einfach nur um die Fahne aufzuhängen und ja, da fahren sind halt nur drei Fans dabei und naja, und die Fahne hängt auf jeden Fall. Aber ich glaube, das hat es dann im Endeffekt ausgemacht, dass es für mich wichtig war. Für mich war es eine Art Treuesymbol, dass diese Fahne hängt. Das haben dann teilweise auch Spieler gekickt. Also Sven Bender kam zum Beispiel mal bei mir beim Auswärtsspiel oder das war ein Testspiel beim KSV Hessen Kassel, als er dann sagte, also ich komme ihm entgegen, er kennt mich schon, also aus dem Trainingslager hatte er das Gesicht zur Fahne und sagte dann schon so, na Junge, und hängt denn der Lappen schon? Und ich so, ja, hängt schon draußen vor der Kurve. Und dann grinst du nur so und sagt dann, du weißt, wenn die Borst die Fahne nicht vom Zaun hängt, kommt Borussia nicht aus der Kabine, zwinkert mir zu und geht.
Geil.
Da hatte ich so eine Gänsehaut. Das hat natürlich einen Ansporn gegeben. Dann darfst du gar nicht überlegen, ob du vielleicht auch mal Mittwochabendspiel alleine nach Karlsruhe zum Pokal fährst oder einen Freitagabend bei Frosttemperaturen, keine Ahnung, nach Bremen oder auch mal eine Rostock-Tour als 18-Jähriger in deinem eigenen Auto alleine abwickelst oder sowas. Dann bist du natürlich angekickt. Und
das heißt aber, Fabian, ich meine, das ist ja das, was man immer so andersrum hört. Ja, die Fußballer, die sind da so distanziert und das interessiert die gar nicht und so weiter. Also die Spieler registrieren sowas schon. Ja, also wer da ist, was da passiert. Also die nehmen die Fans schon wahr.
Ja, tatsächlich. Bei manchen Spielern merkt man genau, die möchten ihre Ruhe haben. Und deswegen, ich würde auch nie einen Spieler hinterherlaufen oder ich merke auch, also gerade bei Testspielen, wenn Fans nah an die Spieler rankommen und rufen dann immer nur sie den Nachnamen. Also dann denke ich auch entweder, ist das der Marco oder das ist der Herr Reus. Mhm. Und dann dieses Reus-Reus-Geschrei, dass Spieler davon genervt sein können, habe ich vollstes Verständnis. Deswegen finde ich es dann also wirklich schön, wenn Spieler auf dich dann zukommen. Ich hänge mal nein, La Manga war es, meine Fahne auf und dann kommt einer von den Nachwuchsspielern, Borussia Dortmund trainiert nicht auf dem Platz vor uns, sondern einen Platz dahinter. Die drehen ihre Runden und auf einmal bricht er aus dem Pulk aus und kommt rübergelaufen und sagt dann, pass mal auf, du hängst doch gerade hier die Borst die Fahne auf. Wie machst du das? Ich bin jetzt nur in den Profikader mit reingerutscht, aber erklär mir doch mal, wie machst du das? Arbeitest du überhaupt was? Oder wie geht das? Ich sehe dich schon über Jahre oder in Marbella im Wintertrainingslager. Da war der SC Paderborn zeitgleich zu Gast im Marbella Paradise of Football. Drehen die ihre Wand auf Runden und meine Borst die Fahne hinter. Und auf einmal unterhalten sich zwei Paderborn-Spieler. Also ich saß daneben, die wussten ja gar nicht, dass es meine Fahne ist. Und dann sagt der eine zum anderen, ach, guck mal hier, und die Borst, die Fahne von Borussia Dortmund, hier hängt die auch schon wieder. Also sprich, die müssen ja darüber vorher schon mal gesprochen haben und das als gegnerische Mannschaft halt, ja, dass die Fahne da sogar schon aufgefallen ist. Freut einen dann halt natürlich, aber ich denke, das hat gerade dann auch Türen geöffnet, wo man halt ja auch beim Verein erkannt hat, okay, da ist einer immer präsent und dass das auch teilweise als Treue-Symbol angesehen wird. Der ist halt immer dabei. Und jetzt, ich hatte es neulich in privaten Gespräch bei uns schon mal erwähnt, es gab tatsächlich jemanden, auch schöne Grüße an den Dirk jetzt, wenn er es hören sollte, der hat sich meine Borsti-Fahne tätowiert, ohne dass wir vorher überhaupt in Kontakt hatten. Mm. Und dann habe ich ihn, also er hat mir das Foto dann über Facebook geschickt und dann habe ich mich erstmal bedankt und war natürlich schon irgendwie eine Ehre. Und dann habe ich gefragt, wie kommst du da drauf? Warum stichst du dir nicht einfach nur das BVB-Logo, wenn du dich tätowieren lässt? Und dann sagt er so, nein, ein Treue-Symbol für Borussia Dortmund ist für mich die Borsti-Fahne. Und dann habe ich gedacht, so ja, prinzipiell, also der hat es so erkannt wie ich, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass irgendjemand auf der Welt sich deswegen die Borsti-Fahne tätowieren lässt. Oder bei eBay sind auf einmal Pins aufgetaucht zum Anpinnen, wo kleine Borsti draufsteht. Die sehen genauso aus halt wie meine Zaunfahne. Die stammen gar nicht von mir. Die hat irgendjemand rausgebracht. Ich habe keine Ahnung von wem. Und ich weiß es nicht. Also da ist halt so dieser gewisse Kult entstanden und ja, und ich denke, bei Borussia Dortmund, das wurde dann halt so angenommen. Die merken auch, dass ich da vielleicht auch keinen Blödsinn mache oder aufs Spielfeld renne, merken, dass ich die Spieler in Ruhe lasse. Und selbst meine Lebensgefährtin, die Annika, bremst mich da auch immer ein bisschen. Die sagt dann auch, naja, Fabian, du bist zwar schon ruhig, aber du müsstest es eigentlich noch chilliger sehen, weil die essen genauso wie wir, die gehen auf Toilette wie wir. Und eigentlich, es ist aber schon richtig, dass die uns ansprechen. Und sie ist da, glaube ich, auch so ein ganz stiller Genießer und das färbt dann ein bisschen auf mich ab, weil sonst würde ich vielleicht doch eher nochmal hinterher und doch nochmal ein Foto machen, weil ich ja auch irgendwie stolz drauf bin. Und gerade, wenn man sich 10, 15 Jahre später die Bilder mit ehemaligen Spielern anguckt und so, ist es schon schön. Also ich könnte mir die hier überall ins Haus stellen. Also echt toll. Deswegen versuche ich auch, Annika als Lebensgefährtin manchmal zu begeistern. Komm auf ein Foto mit drauf und wenn wir von den Spielern mal irgendwie dann noch hier ein Trikot ins Haus hängen können oder so, dass wir dann auch das Bild, wie wir zusammen mit dem Spieler mal irgendwo getroffen haben und das mal dazustellen können, also dass sie da auch so ein bisschen die Verbundenheit zu hat. Und es ist natürlich dann auch ein bisschen Spagat, dann Lebensgefährtin da auch noch mitzunehmen.
Fabian, Stichwort Lebensgefährtin, wir wollen das Geheimnis natürlich auch lüften, weil das ist ja der Mensch, der uns beide verbindet, sei vielleicht an der Stelle auch erzählt. Ja, deswegen haben wir ja auch, muss man sagen, einen intensiveren Kontakt jetzt auch, seitdem Annika wieder für uns arbeitet oder für mich arbeitet. Annika kennt ja viele als meine Assistentin, ja. Und ja, sie hat auf der einen Seite ja eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe bei uns im Unternehmen, auf der anderen Seite reist sie mit dir durch die Welt. Ja, ihr seid jetzt bald auf dem Weg nach Tokio.
Ja, ins Trainingslager vom BVB und ich habe sogar gehört, ihr fliegt mit der Mannschaft. Ist das richtig?
Eventuell gibt es die Möglichkeit, das möchte ich so eigentlich gar nicht sagen, weil es gibt
Ja.
natürlich auch leider für solche Situationen, aber es gab tatsächlich die Situation, während die Weltmeisterschaft in Katar war, hat Borussia Dortmund eine Promotion-Tour nach Asien gemacht mit einem Testspiel in Singapur. Und dann auf dem Landweg ging es von Singapur nach Malaysia rüber, gegen die Johor Tigers. Und ursprünglich war danach ein Testspiel oder ein Freundschaftsspiel in Indien geplant. Da ist ein Indien aber eine Stadionkatastrophe mit vielen Toten gab, hieß es dann aus Sicherheitsgründen lieber nicht Indien ansteuern. Und für uns hat das den Plan total überworfen, dass dann gesagt wurde, okay, wir spielen aber jetzt in Vietnam, in Hanoi, im Nationalstadion, 48 Stunden später. Ja, jetzt war für uns das Problem, wir hatten alles so geregelt, dass wir diese Tour halt mitnehmen können, aber es war uns zu kurzfristig. Also es gab auch keine Direktverbindung, dass wir von dem Spiel in Malaysia so schnell hätten in Hanoi sein können und das hätte mit Gabelflügen irgendwie machbar sein müssen und dann wirklich zum Anpfiff da. Also es war, wir hätten es wahrscheinlich nicht geschafft. Und dann kamen aber unsere Fanbeauftragten dankenswerterweise auf uns zu und haben dann gesagt, pass auf, die Mannschaft fliegt rüber. Es sind auch die Medienvertreter mit dabei und vielleicht sind hinten im Flieger noch zwei Plätze frei. Und wie es der Zufall wollte, es war tatsächlich so, dass wir dann angesprochen wurden. Pass auf, wenn ihr das Vertrauen habt, aber auch E-Mail-Adresse abgeben für eine Rechnung. Wir können euch helfen, dass ihr pünktlich zum Spiel da seid. Dann einmal die E-Mail-Adresse vorsichtshalber nochmal notieren für die spätere Rechnung und eure Ausweise bitte. Und dann haben wir schon eine Kiste hingehalten bekommen. Da waren die Reisepässe von den Spielern drin. Da konnten wir unsere beiden Reisepässe mit reinschmeißen, dass die schon mal in die Bearbeitung ging, dass das mit den Charterflieger schneller ging und dann durften wir tatsächlich mitfliegen.
Wow.
Und das war halt dann tatsächlich schon was Besonderes. Aber tatsächlich, es wäre natürlich toll gewesen, mit den Jungs zusammen im Flieger mal ein Foto zu machen oder so. Aber selbst da, wir haben uns dann wirklich zusammengerissen, wir haben den Mund gehalten, wir haben die Jungs in Ruhe gelassen. Da waren wir wirklich die stillen Genießer, haben uns die Reihen dahinter einfach nur hingesetzt. Auch kein Foto einfach mal blind in den Flieger. Also das wurde uns nicht gesagt, aber es sind Profis, dass wir dabei sein dürfen. Und dann, es würde, glaube ich, groupie-mäßig rüberkommen, wenn du dann so heimlich da irgendwie den Flieger rumfotografierst und nur, also wir haben die Bilder im Kopf, wir waren dabei, wir genießen es und wir können es niemand anderen zeigen, wir können es jetzt halt erzählen, berichten. Es war wirklich also ein tolles Erlebnis. Es war zwar jetzt nichts Besonderes, es war halt einfach nur ein Charterflieger, aber wir durften halt dabei sein. Also von daher war auch toll, man kennt die oder lernt die Jungs ja auch nochmal ganz anders kennen oder das sind auch die Momente, wo halt die Spieler dann auch mal auf einen zukommen, weil dann haben die auch Zeit. Und dann gibt es ja immer interessierte Mats Hummels auf jeden Fall, der kam immer auf uns zu oder auch Roman Weidenfeller, weil er ja die Auslandsvertretung für Borussia Dortmund macht. Also er ist ja das Marketinggesicht dann, sage ich mal, als Legende zusammen mit Patrick Aubameyang. Und dass er auf Annika zukommt und fragt auf einmal, wie weit seid ihr mit eurem Hausbau? Wie weit seid ihr mit eurem geplanten Trikotmuseum? Und dann frage ich Annika nachher, wann hast du denen das denn erzählt? Und sie wusste von nichts, ich wusste von nichts. Also irgendwer wusste erst halt schon, also dass halt Spieler auf uns zukommen und fragen uns dann halt oder halt ehemalige Spieler oder auch halt Legendenspieler, ja. Und ja, das sind dann halt schon tolle Momente, wo man sich mit den Spielern dann halt selber auch mal austauschen kann.
Du hast ja die zwei Stichworte gegeben, Fabian, deswegen habe ich ja vorhin schon gesagt, man sollte sich auf jeden Fall das YouTube-Video anschauen. Ich kenne ja euer Haus, ja. Von daher,
Ja.
sag mal vielleicht ganz kurz, euer Haus, das hat ja irgendwie so eine Ähnlichkeit zum Westfalenstadion. Und wie viele Trikots, original getragen mit Unterschrift, verbirgen sich da drin und werden demnächst in einem Museum ausgestellt?
Ja, also verrückte Idee. Ich habe halt, ich komme halt aus dem Baugewerbe, ja, aus dem Holzbau und wie man hier im Hintergrund sieht, ich befinde mich hier in einer überdimensionalen Sauna. Das ist jetzt der kleinste Raum, in dem ich mich hier gerade befinde. Hier bin ich deswegen drinne. Wir haben einen Hund und hier haben wir eine Tür, weil das ist hier normalerweise das Schlafzimmer mit diesen Rahmen. Der Rest vom Haus hat keine Türen, außer eine Speisekammer und ein Bad und ist komplett alles offen. Hat den Sinn und Zweck, dass ich diese Rahmen, die man hier im Hintergrund sieht, wo ich auch jetzt einfach nur zur Erklärung, weil ich ja wusste, es wird bestimmt angesprochen, einfach mal zwei Trikots reingehangen habe. Also, wir haben erstmal von außen optisch gesehen einen Nachbau vom Westfalenstadion erstellt. Also sprich, unser Haus sieht von außen aus wie ein eckiger Schuhkarton mit einem flachen Dach. Allerdings hat das Gebäude runde Ecken, wie die Umlaufebenen vom Westfalenstadion. Da befinde ich mich jetzt auch gerade. Ich bin jetzt gerade in der Nordostecke. Vor mir, das seht ihr jetzt leider nicht, aber hier ist eine runde, Verglasung, also so wie es im Westfalenstadion auch ist. Die Umläufe sind ja entweder offen bzw. verglast. Und ja, Idee war, wenn das Haus so steht, als Karton, runde Ecken, oben flach, dass außen an jede Gebäudeecke die gelben Pylonen drankommen. Tatsächlich sind die auch vom Bauamt schon so genehmigt. Das ist durchgegangen. Die könnten wir so dranstellen. Allerdings kam in der Bauphase leider der Ukraine-Krieg dazwischen. Das hat sich bemerkbar gemacht auf die Stahlpreise. Europas größtes Stahlwerk ist in Mariupol. Und die Preise sind nachher vom ursprünglichen Preis, der noch bezahlbar gewesen wäre, sind die auf 128.000 Euro inklusive Montage für 8 gelbe Pylonen an diesem Gebäude gestiegen. Und dann haben wir gesagt, das müssen wir zurückstellen. Also das geht so auf gar keinen Fall. Und daher diese Außenoptik, das fehlt jetzt leider, sonst deswegen wehre ich mich auch ein bisschen, dass jetzt schon Bilder im Internet veröffentlicht werden. Ich sehe das bei Google, wenn man eingibt BVB, Borsti, Haus, dann wird, also man gibt BVB, Borsti an und dann kommt zwangsläufig dieser Begriff Haus, weil scheinbar schon viele Leute davon gehört haben oder dieses Objekt suchen. Da wird doch ein Haus angezeigt, aber das ist nicht unseres, zum Glück.
Okay.
Das ist nicht unseres. Ja. Das ist dann schon ein gelbes Haus mit einem BVB-Logo drauf oder so, aber das steht auch irgendwo in Nordrhein-Westfalen und es ist aber nicht unser Haus. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Das wäre jetzt die Idee für die Außendarstellung. Und hier innen drinne, wie gesagt, das ist jetzt der kleinste Raum. Hinter der schwarzen Tür ist alles offen mit Galeriebereich. Wir sind jetzt gerade im Obergeschoss, vom Untergeschoss zum Obergeschoss. Wir haben teilweise keine Decken drin. Das liegt daran, weil das ganze Haus soll eine Trikotgalerie sein. Das heißt, diese Rahmen, die man hier im Hintergrund sieht, die fangen beim Erdgeschoss auf Couchhöhe an und gehen bis 7 Meter Höhe unter die Decke mit diesen Rahmen. Von diesen Rahmen, da kriegen wir aktuell 276 Trikots unter. Es wären vorher ein paar weniger gewesen. Allerdings habe ich es dann ausgeweitet, tatsächlich bis in die Küche, bis in das Gästebad, bis in unser eigenes Bad. Und wie gesagt, hier befinden wir uns im Schlafzimmer, wo theoretisch auch 2 Trikots hängen können, 2 Trikots. Und manche Rahmen passen sogar 3 rein, in die schmaleren Rahmen passen halt nur 1 Trikot rein. Und Gedanke war dann halt, die Trikots werden reingehängt und dann werden Glasscheiben davor sein, dass sie halt dahinter hängen. Und wie du schon gesagt hast, ich sammle halt Spielertrikots, also getragene Trikots von Spielern, also wo noch Erdflecken oder von einer Grätsche irgendwie die Schulter noch grün ist oder der Staub noch von der Linie drinne hängt. Und dann ist natürlich schön, wenn man die passenden Fotos noch dazu hat und die halt dazu hängen kann. Schönes Beispiel, ich habe ein Roman Weidenfeller-Trikot vom Heimspiel gegen Hoffenheim. Ein weißes Torwart-Trikot, er steht nach dem Spiel vor der Südtribüne, applaudiert, zu uns hoch, guckt nach oben. Man sieht diesen weißen Ärmel, dass der grün, braun, weiß, also alle Farben vom Spielfeld hat. Und diese Erdflecken sind halt noch im Trikot drinne und ich habe halt dieses Foto, wie ihr da steht, dass man die Dreckflecken sieht und genau dieses Trikot mit diesem Erdfleck dann halt in den Rahmen zu hängen, das Foto dabei zu stellen mit Ort, Datum, ist natürlich dann super und so ist das halt mit den schönsten Trikots gedacht. Im Moment befinden sich bei uns hier im Haus 1450 Trikots, die sind nicht alle getragen, da sind auch vorbereitete vor, also ich sammle jetzt keine Trikots aus dem Fanshop, also die man jetzt ganz normal kaufen kann, sondern es müssen schon Spielertrikots sein. Da gibt es, die Fachmänner wissen, da gibt es Unterschiede. Also das ist schon Stoffqualität, teilweise auch die Herstellungsländer sind ganz andere und die Zusammensätze. Es gibt keine Nähte, die sind geklebt, die Etiketten sind anders oder haben kein Etikett, sondern das ist einfach reingedruckt hinten. Und also es gibt halt Unterschiede oder die Nummern sind ein bisschen größer oder das Logo auf dem Ärmel ist ein bisschen größer. Und über die Jahrzehnte, es gibt eigentlich immer irgendwelche Unterschiede zum Fanshop-Trikot. Und die haben wir halt hier. Und da ist jetzt dann die Aufgabe im nächsten Step, wenn die hier reinkommen, dieses Auswählen, was kommt wohin, dass es irgendwie chronologisch vielleicht auch ist und alles irgendwie ein bisschen Zusammenhang hat. Also da haben wir noch ein bisschen Arbeit vor uns. Aber die Trikots sind da, überdimensional breite Kleiderbügel sind da, die Fächer sind jetzt da. Und dann, das muss nach und nach wachsen und ja, freue ich mich schon drauf, wenn die dann alle an der Wand sind. Und wie gesagt, die kleinen Schmuckstücke hängen jetzt gerade nur symbolisch, dass man sich es mal vorstellen kann.
Fabian, du erzählst ja jetzt ganz, ganz viele sehr, sehr schöne, sehr positive Dinge auch, die du erlebt hast und die dich da bewegt haben. Und ich meine, 1450 Trikots, die auch noch irgendwie getragen sind oder so, das ist ja wirklich gigantisch, ja. Aber ich weiß ja auch aus deinen Erzählungen, da gibt es ja auch ganz andere Erlebnisse.
Ja, ich will jetzt da heute nicht den Rahmen hier sprengen, aber du hast ja auch um deine Fahne schon in manchen Situationen hart kämpfen müssen. Du hast auch da auch einstecken müssen und so weiter. Also es geht ja in der Fanszene auch anders zu. Also es gibt ja auch die ganz andere Seite. Ich glaube, da könnten wir auch manche Folge jetzt füllen. Ja, aber nimm uns da mal so ein bisschen zumindest mit. Ich weiß, dass du auch nicht da alles erzählen kannst, alles erzählen darfst. Ja. Aber ja, was sind auch Erlebnisse, um zumindest mal so ein bisschen Einblick da reinzukriegen, wo du sagst, das war auch ganz schön heikel.
Werbung.
Wie beginne ich oft genau den Punkt, wenn ich über Werte ja spreche in Prozessen oder bei Vorträgen? Wer hat in seinem Leben schon mal ein zwischenmenschliches Problem gehabt? Und da lachen immer alle und sagen, wer hat keins gehabt? Auch das ist natürlich ja richtig. Das Leben besteht immer wieder, egal ob es im persönlichen, privaten Bereich ist oder auch natürlich in privaten Dingen, Hobbys oder auch im Unternehmen, daraus, dass es zu Harmoniesituationen kommt zwischen Menschen, aber auch, dass es zu Konfliktsituationen kommt zwischen Menschen. Und Grundlage dafür ist, außer mangelnder Kommunikation oder Missverständnissen oder Zielkonflikten, fast immer eine unterschiedliche Definition von Werten. Und was bedeuten denn Werte für eine Gemeinschaft? Was bedeuten Werte für ein Team? Wie werden Werte definiert? Wie werden Werte gelebt? Und dass es nicht damit getan ist, ja, einfach in Prosa-Texten mal ein paar Werte zu formulieren. Und das sind dann die neuen Unternehmenswerte und die stehen dann auch auf der Homepage oder auch in der Imagebroschüre oder hängen auch irgendwo an der Wand. Dass es genau so nicht funktioniert, machen wir in unserem Leitbilden-Kulturprozess sehr deutlich. Ja, wo wir eine ganz, ganz besondere Didaktik ja entwickelt haben, wie Werte überhaupt erstmal in einem Unternehmen entwickelt werden, wie sie mit konkreten Beispielen belegt werden und wie sie dann anschließend über Jahre in der Umsetzung von allen Beteiligten, vom gesamten Team immer wieder und von jedem ja gemessen werden und wie daraus dann die entsprechenden Veränderungen ausgelöst werden können, dass man mehr mit Werten in einem Unternehmen wirklich in eine Verhaltensveränderung aller Beteiligten kommt. Und wie daraus ein Leitbild- und Kulturprozess ja begleitet wird, was es heißt, einen Leitbild- und Kulturbeauftragten im Unternehmen zu haben und wie es heißt, nachhaltig an Leitbild und Kultur dann auch wirklich zu arbeiten. Wer da mehr wissen möchte darüber, der kann sich gerne mit unseren Prozess-Consultants austauschen, der kann sich gerne mit unseren Spezialisten im Team verbinden und unser Head of Product im Bereich Leitbild, Kion Kogli, freut sich natürlich hier auf viele, viele spannende Fragen, die er dann auch beantworten kann und wie man darüber sprechen kann, wie man einen Leitbild- und Kulturprozess im Unternehmen besser umsetzen kann.
Werbung Ende.
Ja, das ist ein schönes Thema, weil man sieht das immer, heitelt Sonnenschein, man schaltet den Fernseher ein und da hängen die ganzen Zaunfahnen und das sieht alles so einfach aus. Ja, es ist tatsächlich nicht nur pünktlich da zu sein, zu hängen, sich mit den Leuten auch einig zu sein. Es gibt ja bessere und schlechtere Plätze. Aber tatsächlich ist die Ultraszene auch so gewachsen. Also ich bin selber seit Entstehung unserer größten Ultra-Gruppierung in Dortmund, also The Unity, war ich auch früher selbst Mitglied. Auch mit dabei und es ist eigentlich anfangs meiner Meinung nach sehr freundschaftlich alles gewachsen, auch zu anderen Vereinen. Wir konnten mit unseren Fahnensack, wir haben einen dicken Seesack mit Doppelhaltern, Schwenkfahnen, da kommen die Zaunfahnen mit rein und dann, dass man auf den Reisen halt mit einem dicken Seesack unterwegs war. Dann sind wir nach Stuttgart runter, nach Hamburg hoch, nach Bremen, sogar mal bis Cottbus rüber und Umstieg auf dem Bahnhof, wo man trifft auf andere Fangruppen und in den Zügen, da kam es zu Situationen. Zeigt doch mal, was habt ihr denn da drauf? Und das war tatsächlich, man packt die Doppelhalter aus, zeigt so seine Motive, packt es wieder ein und die zeigen ihre und vielleicht noch Aufkleber oder Fanmagazine damals ausgetauscht oder Collagen, selbst erstellte Fotokollagen, so als Postkarten. Und das war dann, ja, eigentlich ein schönes Miteinander. Und das passte zu der Zeit schön rein, dieser Slogan getrennt in den Farben, vereint in der Sache. Das war ja auch das Slogan beim Confed Cup bei der gemeinsamen Fandemo aller Vereine damals, was über Pro 1530 lief, wo ja auch alle Fans zusammenwirken oder auch gemeinsam ja auch heute noch Dinge erreichen, wo man eigentlich denkt, gegen TV-Gelder und Machtgier, der Fußball hat keine Chance mehr, so der traditionelle, wo man doch sieht, wenn die Fans ihn zusammenhalten, das funktioniert. Aber leider hat das über die Jahre dann auch zugelassen, die eine Ultragruppe klaut der nächsten die Fahne und dann, naja, einfach ist es natürlich nicht, eine Ultragruppe zu beklauen, sondern wenn da eine Einzelperson ist, dann gibt es natürlich dann auch schon mal diese Versuche. Und bei Borussia Dortmund spielen selber bin ich eigentlich immer sehr bedacht gewesen, auch meistens in der Gruppe unterwegs, dass es eigentlich recht sicher ist und da eigentlich nicht großartig was passieren konnte. Aber es gibt natürlich auch Spiele, wo man dann alleine unterwegs ist. Und da ich nicht nur Borussia Dortmund Spiele geguckt habe, sondern ich war viel mit der Nationalmannschaft unterwegs, habe ich auch über 8 Jahre auch gar kein Spiel verpasst. Bin aber auch die U21 gefahren, die U19 und auch die Frauenmannschaft. Und tatsächlich, die Frauennationalmannschaft, da haben wir die letzten 3 Heimspiele, die ich von der Frauenmannschaft gesehen habe, waren auch meine 3 letzten, weil es bei allen 3 Spielen Überfälle gab. Das heißt, die Frauenländerspiele werden ja auch im Fernsehen übertragen. Und wenn dann zum Beispiel gezeigt wird, oh, da hängt die Borsti-Fahne hinterm Tor und den entdeckt man in der ersten Spielminute, dann wissen schon mal die Heimszenen, ah, an der Fahne haben wir Interesse. Wir haben jetzt 90 Minuten Zeit, eben zum Stadion rüberzugehen, weil der kommt ja dann da raus und der ist alleine. Und wir stellen uns einfach mal mit ein paar Leuten dahin und warten. Und sowas kann halt ins Auge gehen. Und ist es bisher zum Glück nicht. Also, dass ich jetzt körperlich nicht fein aus der Nummer rausgekommen ist, das hat nicht ganz funktioniert. Es gab auch Fälle, die sind tatsächlich vor Gericht gegangen, obwohl ich es nicht war, also weil es halt versuchter Raub war, dass Augenzeugen oder Zivilpolizisten gesehen haben, wie ich halt überfallen worden bin, die dann halt die Angreifer gestellt haben, mitgenommen haben und es nachher dann vor Gericht komisch aussah. Ich musste eine Zeugenaussage machen, weil ich angegriffen wurde und dann so Aussagen tätigen muss, wie so, ich kann die Jungs schon verstehen, die haben aus ihrer Szene Druck von oben, ich bin selber Fußballfan, das war nicht ihre freie Entscheidung, es ist schon in Ordnung, wir können uns die Hand geben und die Sache ist vergessen. Das sieht dann halt komisch aus, das hat auch keiner wirklich verstanden. Aber andersrum, in der Szene, das ist ein Geben und Nehmen. Würde ich jetzt irgendjemand verpfeifen, weil sie mir was Böses wollten, dann kommt es genauso wieder zurück. Und andersrum, ich verstehe halt, wie sie ticken. Deswegen habe ich für mich daraus gezogen, einfach vorsichtiger zu sein. Frauennationalmannschaft hat jetzt halt für mich bedeutet, dass ich danach halt gar nicht mehr gefahren bin, nachdem es halt 3-mal schiefgelaufen ist bei den Heimspielen. Dann nur noch auswärts, das war dann umso schöner, so Dinge wie Algarve Cup mal dabei zu sein, die ganze Woche, wo dann auch der Mannschaft aufgefallen ist, dessen Fan, der reist uns hier regelmäßig hinterher, auch bei Auswärtsspielen und wo ich dann nach dem Spiel tatsächlich eingeladen worden bin, mit Kaffee und Kuchen zu trinken unter der Tribüne und in den Katakomben und im Bereich und wo ich gedacht habe, okay, jetzt war die Eintrittsgelder waren schon umsonst, weil die Stadiontore geöffnet hatten und jetzt werde ich ja noch mit durchgefüttert, aber super netter Kontakt gewesen und ja, ich sag mal immer so, wie man in den Wald hineinschreit, so kommt es auch wieder hinaus. Also wenn man sich da irgendwie sympathisch umgänglich gibt, egal bei wem, seien es jetzt Ultraszenen oder das Drumherum, kommt es auch genauso zurück und dann kommt man schon irgendwie mit Spaß durch die Sache durch, auch wenn es mal daneben geht und auch ursprünglich mal als Überfall irgendwie auf einen angedacht war oder so.
Aber diese ganze Ultraszene mit allem, was dahinter steht, ist ja schon sehr, sehr komplex, gell? Also wenn man auf der einen Seite sieht, was da auch an Organisationen dahinter steckt, was an Fan-Gruppierungen dahinter steckt. Dann, du hast ja auch erst vor unser Vorgespräch hatten gesagt, ja, wie ist es möglich, dass eine ganze Südtribüne voller Bengalos auf einmal brennt oder dass bei den Auswärtsspielen, wo ja doch die höchsten Sicherheitsstufen sind, dann auf einmal doch die Auswärtsfans unglaubliche Feuerwerke zünden können, ja. Bis hin auch natürlich zu organisierten Themen, wo man sich trifft, ja, wo vielleicht auch gewisse Schlägereien stattfinden und so weiter. Also es ist ja schon eine sehr, sehr komplexe Fankultur und Fanszene, die da im Hintergrund eines Bundesligaspiels, eines Bundesliga-Wochenendes da auch passiert und abläuft.
Das ist richtig. Also ich glaube auch, diese Faszination, was die Ultras darstellen, dass das mal so keimt und so entfacht wird. Ich glaube, das hätten viele nicht gedacht und habe ich auch selber nicht. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich Anfang der 2000er bei jedem Bengalo, was auf der Südtribüne als einzelne Fackel gezündet worden ist, wenn ich eine Kamera dabei hatte und ich habe damals immer eine Digitalkamera mitgenommen, ich habe mich rumgedreht und ich habe da Fotos von gemacht, weil ich für mich empfunden habe, in den 90ern war es gang und gäbe. Man konnte in den 90er Jahren im BVB-Fanshop an der Strobelallee einen BVB-Blitz kaufen. Was ist ein BVB-Blitz? Ein BVB-Blitz, das war nichts anderes wie ein Bengalo. Mhm. Offiziell im Fanshop quasi. Also ich habe diese kleinen Flyer noch, wo das draufsteht, ein BVB-Blitz. Mhm. Okay, aber es war dann irgendwann abzusehen, okay, es wird aussterben. Und deswegen für mich war das was Besonderes als Kind. Ich habe das Das ist halt eine Magie, also wie das auf einen wirkt. Also man guckt ja nicht nur aufs Spielfeld, sondern als Kind guckst du auf die Tribüne und alles brennt und ist am Klatschen und diese Bierkronen wurden hochgeworfen und flattern über den Fans runter und die Hände sind um, die Schals werden gedreht und einfach, weil ich kriege jetzt schon wieder ein bisschen Gänsehaut, wenn ich an den
Auch, ich gehe,
Bildern
das finde ich auch. Mir geht es genauso, ja.
Und für mich war das im Aussterben und wo ich gedacht habe, boah, ich glaube nicht, dass eine Ultraszene so dagegen steuern kann, aber doch, also man sagt ja immer so schön, Ultras sterben nie, aber auch diese Ziele, die sich Ultraszenen setzen. Einer von unseren Fanbeauftragten hat mir im Trainingslager mal gesagt, Ultras steuerst du nicht. Er hat sowas auf den Punkt getroffen. Und das finde ich auch so, jeder, der halt Ultra lebt, der lebt halt auch anders, der lebt intensiver, grenzenloser. Nicht so in eine Schublade gepackt, sondern du hast viel mehr Möglichkeiten. Mach das, worauf du Lust hast und mach das, worauf du mit deiner Gruppe Lust hast. Und als Gruppe bist du stark. Und deswegen, das ist ja vereinsübergreifend, kann man halt schon ganz schön was bewegen. Und dann, was dann an Choreografien, wie du selber sagst, auf die Beine gestellt wird, was da organisatorischer und auch Kostenaufwand hintersteckt, das könnten Vereine selber gar nicht so stemmen. Also allein durch die Arbeitsleistung. Man müsste ja irgendeine Agentur, eine Firma oder wie es die Nationalmannschaft macht, die beauftragt zum Beispiel auch. Diejenigen, die die Choreografien für die Nationalmannschaft durchziehen, ich sag mal, das ist alles gewachsen aus der Ultraszene vom Waldhof Mannheim beispielsweise. Das wissen viele nicht.
Okay.
Und die haben das damals für die Nationalmannschaft angeboten, haben was auf die Tribüne gezaubert und der DFB war begeistert und seitdem passiert das jedes Spiel so. Also ist aus der Ultraszene auch entwachsen. Und wenn jetzt eine normale Vereinsmannschaft, wie Borussia Dortmund hatte das auch schon mal vor, Sponsoren mit ins Boot zu nehmen, und dann sollten die Klatschpappen verteilen. Jetzt animiert man ein Stadion, dass alle Klatschpappen wie beim Handball benutzen. Oder ich denke, da macht es mehr her. Eine Zettelchoreografie, eine Plane geht hoch und ich sag mal, die Ultraszenen sind auf jeden Fall viel kreativer und auch näher an den Fans, um so ein ganzes Stadion mitzunehmen und zu begeistern.
Ja, es ist auf jeden Fall eine ganz, ganz große Faszination. Ich weiß ja nun auch, über was du da sprichst und ich habe es ja auch seit Kindesbeinen dann immer erlebt und ich gehe heute noch gerne in die Nordkurve und möglichst dicht möchte möglichst gerne dicht bei Soko Cultura stehen und unterhalte mich da mit den Jungs und das ist einfach immer wieder so überragend, ja, weil die, was die bewegen und was die erzählen und so, das ist einfach so eine Faszination, ja, in jeglicher Hinsicht, ja. Ja, lieber Fabian, oh, ich schaue schon wieder mit Schrecken auf die Zeit, ja, und du hättest noch, ich weiß, wie viel du erzählen kannst und was du auch noch für überragende Geschichten auch erlebt hast, aber ich möchte dich vielleicht auch nochmal, ich meine, jetzt, wir haben es ja gerade schon so ein bisschen gehört und das wollen wir einfach auch nochmal unterstreichen. Natürlich, du arbeitest, ja, aber wo sich ja viele auch immer fragen, hey, wie macht ihr das dann alles? Wie kriegt ihr das unter einen Hut? Und ich weiß auch, wo du zu deinem Arbeitgeber dann auch mit dem Fahrrad morgens immer gefahren bist, da haben wir uns immer getroffen. Ich war da joggen mit dem Hund und du bist da neben mir gefahren. Wir haben uns ja ein bisschen über Fußball unterhalten, morgens zwischen 5 und 6 und dann bist du dann weitergefahren zur Firma. Also du arbeitest, du hast eine tolle Lebenspartnerin, die auch einen verantwortungsvollen Job hat und aber trotzdem kriegt ihr es hin. Und das muss ich sagen, also ich habe auch Verständnis dafür und räume da ja auch Freiraum ein und du hast es ja von deinen Arbeitgebern auch immer gehabt. Also es ist schon Wahnsinn, wie ihr das auf die Kette bekommt, wie ihr euer Leben in dieser Leidenschaft für Fußball auch teilt und das lebt auch. Also das ist schon wirklich sehr, sehr faszinierend, ja, wie du das alles hinkriegst und was ihr auch für ein tolles Haus gebaut habt, ja und und. Also da kann ich nur den Hut davor ziehen, möchte ich an der Stelle sagen, also was ihr da alles zusammen wuppt, ja. Und was ist es, Fabian? Was ist das, was dich emotional immer wieder anspornt, das zu tun, das Leben so zu machen und auch wirklich so viel Einsatz da reinzugeben? Was ist es? Was treibt dich da an?
Das ist eine gute Frage. Also ich hatte es eben schon mal angedeutet, also Borussia Dortmund ist eigentlich das Drumherum, die Fans selbst und die Freundschaften, die dadurch entstanden sind. Es ist ja nicht nur Borussia Dortmund alleine, sondern ich nehme es jetzt auch mal durch meinen Vater übertragen, die Freundschaften zu Hertha BSC, zu dessen Fanszene, das geht auch von Ultra über Allesfahrer bis Hooligan-Szene, was da für Kontakte entstanden sind. Andersrum diese alte Freundschaft zum Hamburger SV, wer damit reingewachsen ist, oder ich sag mal, dass die Freundschaft gibt es seit 1976 und durch Ältere erzählt zu bekommen, was da früher war, und dann hängst du mit dem Ohr da dran und an diesen Geschichten und auf einmal bist du da mittendrin und fühlst das mit und ich weiß ja, wie es heute ist und ja, das funktioniert dann selbst unter Vereinen, die sich normalerweise nicht so kennen. Also ich habe Kumpels beim HSV, Andersrum, einer meiner besten Kumpels ist auch bei FC St. Pauli. Und beispielsweise, das weißt du jetzt auch, unsere Fangruppe feiert dieses Jahr das 25-jährige Bestehen. Wir haben bei uns hier in der Stadt die Diskothek dafür gemietet. Die hat den Tag geschlossen, nur für uns geöffnet. Und auch alles, was da zusammenkommen wird, ich glaube, das macht es aus. Also natürlich, die Fanbetreuung von Borussia Dortmund wird auch vor Ort sein. Das wurde uns schon zugesagt. Aber das ist eigentlich das, was es ausmacht, wo ich denke, ja, andere, die haben Kinder, Familie, Nachwuchs, die haben geheiratet, die machen eine große Feier für sich. Und wo ich denke, wir sind jetzt seit 25 Jahren eingeschworener Freundeskreis und wir laden unsere Freunde ein. Und das, was für uns da jetzt bevorsteht noch dieses Jahr, das ist, glaube ich, für andere wie eine Hochzeit, Familie oder auch Religion. Das trifft es vielleicht auch, weil du jetzt fragst, was baut dich auf oder was gibt dir die Energie? Oder wo ich denke, die einen gehen in die Kirche, holen sich da die Energie und schließen da ihren inneren Frieden. Und wo ich dann denke, ich stehe morgens auf und denke so, das ist einmal ein Stolz, irgendwie zu Borussia Dortmund dazugehören, zu diesem ganzen Kosmos. Aber auch da muss ja einfach viel getan werden. Und es ist halt auch diese Freude, sich gegenseitig weiterzuhelfen und dieses Organisieren und dieses Rumkommen, dieses Erlebnis. Also das ist ja, ich sag mal, intensiver wie Familie. Schade ist es für die eigene Familie, jetzt so mit Verwandte, Bekannte, Onkels, Tanten, Cousins, Opas, Omas ist viel zu kurz gekommen oder weiterhin. Ich meine, die wissen ja, warum. Also das ist ja nicht so, dass wir in der Zeit zu Hause auf der Couch sitzen, sondern auch irgendwo unterwegs sind. Also von Opa und Oma, die hatten nur einmal goldene Hochzeit. Und dann mein Opa wurde nur einmal beerdigt. Und aber Borussia Dortmund spielt. Und dann sind es schwierige Situationen. Aber es hat halt durch diesen Stolz halt einfach diesen Stellenwert irgendwie erreicht. Ich weiß nicht, eigentlich ist es unbeschreiblich, aber ist halt auch ein tolles Gefühl. Es macht einen halt einfach stolz und mit diesem ganzen Freundeskreis. Wie gesagt, Familie, ist, ja, du merkst es, mir fehlen da gerade ein bisschen die Worte, es einfach diesen ganzen Kosmos erklären zu können.
Ja, ich find's schön, wie du es ausdrückst und viele, die ja den Podcast seit Jahren verfolgen, wissen ja, dass ich sehr gerne über dieses Why ja spreche, dass das Why für Menschen so wichtig ist, dass das Why für Organisationen so wichtig ist. Und ich glaube, wir haben heute hier einfach ein wahnsinns beeindruckendes Beispiel gehört, was für dich das Why bedeutet und warum du bereit bist. Du hast ja vorhin in so paar Nebensätzen auch erzählt, was du schon alles gemacht hast und wie du dann dahin gekommen bist und so weiter. Und ich weiß, da gibt es viele, viele andere Geschichten. Also das Why ist für dich eindeutig klar. Und ja, toll, dass du das so machst und schön, dass du uns zumindest mal so ein bisschen daran teilhaben lässt auch. Und ja, für immer Westfalenstadion, ja, das ist das T-Shirt, was du dir heute ausgewählt hast, was draufsteht für die, die es hören im Podcast und nicht den Podcast sich anschauen. Ich kann es nur nochmal empfehlen, aber du hast es ja nicht umsonst gewählt, genau das T-Shirt heute zu tragen mit genau dem, was da draufsteht. Ja. Vielen, vielen Dank ja für unser schönes Gespräch. Ich freue mich auf viele weitere Gespräche, die wir noch führen werden bei den nächsten wieder privaten Treffen und Gelegenheiten. Es macht immer Spaß, sich mit dir auszutauschen. Und wie immer gehört unserem Gast das Schlusswort, lieber Fabian.
Ja, vielen lieben Dank auch überhaupt, dass du auf diese gute Idee gekommen bist, dass ich das auch mal so nach außen tragen durfte. Und ja, wir hatten vorher tatsächlich auch im Vorgespräch noch gesagt, welche Themen wir noch alle so beackern könnten. Da wäre sicherlich noch Stoff für eine zweite und
dritte und vierte und fünfte Ausgabe.
Wahrscheinlich schon, aber um so einen kleinen Einblick zu geben, war das so, glaube ich, auch mal ganz nett. Vielleicht auch ein bisschen Abwechslung bei deinen Podcast-Gästen. Also das waren ja auch schon ganz andere Leute dabei. Der Herr Eitekind zum Beispiel, ne? Der Lutz Wagner, glaube ich, ja, war schon bei dir. Und ja, also höre ich ja auch gerne rein. Und jetzt einmal selber dabei gewesen zu sein, hat mich auch sehr gefreut, die Einladung. Also vielen lieben Dank auch da nochmal.
Vielen Dank, lieber Fabian. Bis bald. Ja, und allen natürlich viel, viel Leidenschaft für sich und ihr Leben. Und nehmt einfach aus der Folge was mit. Ich glaube, wer da zuhört, der kann für sich und sein Leben ganz viel herausziehen. Also, bis bald. Viel Erfolg und Fabian, mach's gut. Ciao.
Ciao.
Das war Adlerblick, der Impulsgeber-Podcast für Unternehmer und Führungskräfte. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freuen wir uns über Ihre Bewertung. Und natürlich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Abonnieren Sie uns gerne auf der Plattform Ihrer Wahl, um keine Episode zu verpassen. Alle weiteren Informationen sowie den Link zu unserer Website finden Sie wie immer in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge und bleiben Sie zukunftsorientiert.